heute diese Zeit mit meiner Frau zusammen gestalten, weil es gibt ein Thema, das uns beiden wichtig ist und wo meine Frau eine Geschichte hat. Und da will sie uns nachher mit hineinnehmen. Reinhold hatte uns schon auf das Kirchenjahr hingewiesen und welche Überschrift das Kirchenjahr diesem Sonntag gibt. Ewigkeitssonntag, Totensonntag. Es ist ein Sonntag, wo in vielen Kirchen traditionell daran gedacht wird, wer im letzten Jahr gestorben ist. Aber auch wir selber merken, ja, das Leben ist endlich. Ich mag vielleicht noch ein bisschen jünger aussehen als viele von euch, aber ich weiß auch, ich werde älter. Und wir gehen alle darauf zu, dass der Moment kommt, wo entweder zwei Dinge passieren. Entweder kommt Jesus wieder oder wir sterben. Und was kommt danach? Und das ist auch das Thema dieser Predigt heute. Es geht um Heilsgewissheit. Es geht um eine Gewissheit, dass wenn wir einmal sterben, das eine Situation ist, auf die wir uns als Christen freuen können. Zum Beruf eines Pastors gehört ja auch die Seelsorge. Und in der Seelsorge sprechen Menschen mit mir über ihren Glauben und auch oft über Themen, die ihnen schwer auf der Seele liegen. Die ihnen sozusagen, wo sie sich wünschen, hey, kriege ich da Hilfe oder kriege ich Antwort? Ein Thema, das mir dabei immer wieder begegnet, ist eine Unsicherheit darüber, ob sie wirklich gerettet sind. Da gibt es Christen, die haben wirklich die Frage, die glauben an Jesus und die leben vielleicht schon Jahre mit Jesus, aber diese Frage ist für sie nicht geklärt, sie ist offen. Es gibt gläubige und sogar glaubensgetaufte Christen, die ein Unsicherheitsgefühl haben. Wenn sie einmal sterben, sind sie bei Jesus wirklich willkommen? Haben sie wirklich ewiges Leben? Nimmt Jesus sie wirklich an? Und auch der Gedanke, Jesus wird eines Tages wiederkommen, erfüllt sie nicht mit Freude und Erwartung, wie bei den ersten Christen, die dafür gebetet haben, Maranatha, unser Herr, komm. Nein, da ist so ein Unbehagen da. Wenn Jesus wirklich wiederkommt und ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehe, wie wird er mich dann ansehen? Und sie erfüllt nicht Freude und Erwartung, sondern eher Angst. Bin ich wirklich gerettet? Genüge ich in den Augen Gottes? Oder bin ich nicht genug? Muss er mich nicht eigentlich doch ablehnen? Und wisst ihr, wer diese Gedanken im Herzen hat, der leidet. Das ist nicht so ein einfaches Ding, weil jeder Mensch geht ja auf den Moment zu, gerade als Christen glauben wir das, wir gehen auf den Moment zu, wo wir einmal vor Jesus stehen. Und man kann sich fragen, was fehlt Christen, denen es so geht? Was ist der Grund für diese Gedanken und Ängste ganz tief in ihrem Herzen? Und der Grund ist, es fehlt Heilsgewissheit. Und damit verbunden fehlt oft auch ein Grundvertrauen in die bedingungslose Liebe und Annahme Gottes, ihres Vaters. Weil das ist ja die Identität, die jeder Christ für sich in Anspruch nehmen kann, in Gott einen liebenden Vater zu haben. Das Gottesbild ist oft verbogen, sodass sie in ihrem Herzen nicht wirklich Heilsgewissheit haben. Und das ist tragisch, wenn das so ist. Und ein Ziel dieser Predigt ist, dass wir das, was für jeden Christen gelten soll, Heilsgewissheit, in euch ermutigen wollen und dafür beten, dass Gott das schenkt. Und wenn du hier sitzt und diese Predigt hörst und schon ganz glücklich bist auf dem Moment, wenn du einmal vor Jesus stehst, ja, dann freu dich drüber. Das ist so gut und so sollte es für jeden von uns sein. Ein Schritt zurück. Heilsgewissheit, was ist das überhaupt? Heilsgewissheit ist, wenn man sich auf das Leben nach dem Tod freuen kann. Also wenn der Himmel und die ewige Gemeinschaft mit Gott ein Sehnsuchtsort ist. Heilsgewissheit bewirkt, dass man sich auf das Leben freut, das dann beginnt, wenn wir diesem Leben in diesem jetzigen Körper sterben. Heilsgewissheit ist ein Urvertrauen für jetzt und ewig mit Jesus Christus verbunden zu sein. Und Gott wünscht sich das für jeden, der ihn kennt und der an ihn glaubt. Es ist eine Grundgabe. Und wenn ich Taufseminar mache, ja, dann ist das immer ein Thema, dass ich das fest verankern will. Sag, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist das etwas, was von Anfang an dein Lebensgefühl prägen soll. Heilsgewissheit. Jeder Christ sollte von Beginn an Heilsgewissheit in seinem Herzen haben. Und wenn ich so in mein Leben schaue, dann war das wirklich bei mir von Beginn an immer da. Aber das ist nicht für jeden so. Aus vielen Gesprächen weiß ich, es gibt, und ich sage das mal so, viel zu viele Christen, die wirklich darunter leiden, keine Heilsgewissheit zu haben. Und ganz nah habe ich das bei meiner Frau Christa mitbekommen, über viele Jahre. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute mit ihr zusammen zu diesem Thema reden kann. Weil bei ihr habe ich dieses Vorher-Nachher ganz nah erleben können. Wie ist das, wenn sie das nicht hat? Und ich kann sie das nicht argumentieren. Ja? Ich kann nicht sagen, die Bibelstelle, seid ihr sicher. Wenn die Sicherheit im Herzen nicht da ist, die Gewissheit nicht da ist, dann stehe ich daneben und sie leidet. Und Gott sei Dank hat sie heute Heilsgewissheit. Und nachher wird sie uns erzählen, wie Gott ihr das geschenkt hat, dass sie diesem Gott so vertrauen konnte. Zuerst lese ich aber zwei Bibelstellen mit euch. Wenn ich mit Christen im Gespräch bin, für die das ein Thema ist, nimmt Gott mich wirklich an, wenn Jesus wiederkommt oder wenn ich sterbe, ist das ein guter Moment für mich? Dann lese ich diese Bibelstellen, die uns vom Wort Gottes in der Heilsgewissheit verankern. Und dann im zweiten Teil der Predigt wird Christa uns einfach erzählen, wie Gott das bei ihr gemacht hat. Was ist der erste Bibeltext, den ich meistens lese? Er steht im Johannesevangelium 11. Kapitel, die Verse 25 und 26. Und das sind sehr bekannte Verse. Sie werden meistens auf Beerdigungen von Christen auch gelesen. Johannes 11, 25 bis 26. In der Hoffnung für alle Übersetzung lesen wir. Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Das ist eine Gesprächssituation zwischen Jesus und seiner guten Freundin Martha. Und dann fragt er sie, nachdem er das gesagt hat, glaubst du das? Jesus spricht hier zu Martha, einer guten Freundin, die gerade ihren Bruder beerdigt hat. Lazarus ist gestorben, den wird Jesus später wieder auferwecken. Aber in dieser Situation hat Jesus ein anderes Thema und es ist Jesus, der dieses Thema auf die Tagesordnung setzt. Er weiß, die Frage steht im Raum, wo ist Lazarus jetzt, nachdem er gestorben ist? Und wo wird Martha einmal sein, wenn sie eines Tages stirbt? Sind sie dann für immer tot? Oder gibt es ein ewiges Leben? Gibt es eine Auferstehung der Toten? Gibt es eine Heilsgewissheit für das Leben nach dem Tod, auf das man sich im Hier und Jetzt freuen kann? Martha hat dieses Thema nicht auf die Tagesordnung gesetzt, sondern Jesus hat ihr dieses Thema gegeben. Es ist Jesus, der Martha eine Antwort auf diese Frage geben wollte und deswegen initiiert er dieses Gespräch. Jesus wollte sicher gehen, dass Martha Heilsgewissheit hat. Und ich sage das mal an der Stelle, Jesus will sicher gehen, dass jeder, der an ihn glaubt, Heilsgewissheit hat. Er sagt, Martha, wenn du an mich glaubst, wirst du leben, auch wenn du eines Tages stirbst. Du kannst dir sicher sein, wenn du heute, wo du lebst, an mich glaubst, wirst du niemals sterben. Und jetzt kannst du in diesen Text oder das, was ich gesagt habe, einfach deinen Namen einsetzen, weil das ist, was Jesus dir sagt. Und dann stellt er dir die Frage, wie er Martha die Frage gestellt hat. Glaubst du das? Diese Frage an Martha entscheidet, ob sie Heilsgewissheit hat oder nicht. Und Jesus möchte, dass sie von Herzen Ja sagen kann. Und diese Gewissheit hat, ich werde niemals sterben, weil ich an Jesus glaube und das eine Beziehung schafft, die nie wieder getrennt werden kann. Sie soll Ja sagen dazu, dass der Glaube an Jesus bedeutet, dass sie ewiges Leben hat. Dass der Tod in diesem Körper, den sie hat, nicht das Ende ihres Lebens bedeutet. Glaubst du das auch? Glaubst du das auch? Der Glaube an Jesus reicht aus. Er selbst sagt, Glaube an mich, das genügt. Und das liebe ich so. Und deswegen ist Heilsgewissheit auch nichts, wo wir groß Zweifel haben müssen. Es geht nicht darum, wie gerade in deinem Leben was gelingt oder nicht gelingt. Jesus stellt dir nur die Frage, glaubst du an mich? Und wenn du Ja sagst, dann reicht das. Wenn du heute Morgen hier bist und darunter leidest, keine Heilsgewissheit zu haben, höre Jesus durch diesen Text zu dir sprechen. Er ist derjenige, der dich zur Heilsgewissheit ruft. Vielleicht genügt dir jetzt dieser Text nicht. So kurz, Glaube, was heißt überhaupt Glaube? Es gibt einen zweiten Bibeltext, den ich dann meistens lese. Römerbrief, 10. Kapitel, die Verse 8 bis 13. Und der ist ein bisschen konkreter. Und den lese ich auch meistens in den Gesprächen und dann frage ich, was in diesem Text steht. Glaubst du das? Ich lese uns jetzt diesen Text aus Römer kurz vor. Paulus schreibt, das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben einen und denselben Herrn, Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn ich mit Christen, die keine Heilsgewissheit haben, spreche, für die das eine Seelennot ist, dann sage ich, schau dir diesen Text an. Und dann frage ich sie, glaubst du daran, dass Jesus Christus Gott ist? Jeder sagt ja. Glaubst du, dass Jesus Mensch wurde, am Kreuz für dich gestorben und auferstanden ist? Kannst du das in deinem Herzen glauben? Und wisst ihr, die sagen alle ja. Und ich sage ja, genau. Und hast du in deinem Herzen auch die Entscheidung getroffen, dass du mit diesem Jesus als deinem Herrn und Gott leben willst? Weil so beginnt ja der Bibeltext, ja? Wer bekennt, Jesus Christus ist der Herr? Oder wie steht das? Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Also das heißt auch, er ist dein Gott. Du hast ihn, glaubst an ihn als deinen Herrn. Ist das deine Herzensentscheidung? Auch hier höre ich immer wieder ein Ja. Ja, natürlich, unbedingt. Und merkt ihr hier so einen Moment? Wenn du das glaubst, warum hast du keine Heilsgewissheit? Warum nimmst du dann nicht einfach an, dass Gott dir sagt, dann bist du gerettet. Die Ewigkeit ist ein guter Ort für dich. Und dann sage ich Ihnen das auch. Lies diesen Text. Gott sagt dir in diesem Text, du bist gerettet. Weil du hast eben gerade vor mir mit deinem Mund bekannt, was du mit deinem Herzen glaubst. Jesus ist dein Herr. Für dich Mensch geworden, gestorben und auferstanden. Merkt ihr, eigentlich ist es so einfach. Glaube, dass die Beziehung, die du heute mit Jesus hast, in Ewigkeit hält. Gott gibt dir Heilsgewissheit durch den Glauben an ihn. Kannst du das glauben? Und dann beten wir meistens zusammen und beten darum, dass Gott Heilsgewissheit schenkt, weil es ist ein Herzensding, es ist nicht ein Kopfding, es ist ein Herzensding. Zwei Bibeltexte, die uns Heilsgewissheit geben. Der Glaube an Jesus hat wirklich die Kraft, uns für die Ewigkeit zu retten und uns vollkommen für Jesus zu gewinnen. Und wisst ihr, manchmal reicht eine kurze Bibelarbeit und ein Gebet, wie eben beschrieben, und es kann das Lebensgefühl komplett verändern. Leider gibt es aber auch Glaubensprägungen, die Christen dabei im Weg stehen, so einfach Heilsgewissheit zu bekommen. Die haben diese Textstellen viel mal gehört und können es trotzdem nicht glauben. Und meine Frau hat so einen Weg hinter sich. Schatz, komm doch mal nach vorne, erzähl uns mal deinen Weg. Wie war das bei dir?
Ja, hallo, guten Morgen. Oh, sehr laut. Genau, ist das besser? Ja. Ja, mir wäre es ein Anliegen, eigentlich vorher noch zu beten. Das habe ich so auf dem Herzen gerade. Jesus, Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, wirklich. Ich danke dir, dass wir mit deiner Anwesenheit, mit deiner Gegenwart rechnen dürfen und dass du hier bist. Und ich weiß auch aus der eigenen Erfahrung, dass das Wissen, dass du da bist und dass ich an dich glaube, dass es nicht ausreicht. Und ich möchte dich einfach bitten, ja, dass du mir wirklich die Freiheit gibst zu reden und dass du wirkst. Amen. Genau, ich habe die Überschrift mal gewählt, mein Weg zur Heilsgewissheit. Als Andreas mich vor ein paar Monaten gefragt hat, ob ich mein Zeugnis zu meiner Heilsgewissheit erzählen würde, war ich nicht abgeneigt. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich kein Bühnenmensch bin und sehr aufgeregt bin immer. Deswegen war ich erstmal ein bisschen zurückhaltend mit einer Zusage. Und ehrlich gesagt war mir zu dem Zeitpunkt die Relevanz dieses Themas auch nicht wirklich bewusst. Die Anfrage hat dann aber doch bewirkt, dass ich mich bewusst, unbewusst oder wahrscheinlich eher vom Geist Gottes geleitet mit diesem Thema beschäftigt habe. Im Verlauf dieses Prozesses und auch der Gespräche mit meinem Mann habe ich begriffen und verstanden, wie viele Christen mit diesem Thema eigentlich zu kämpfen haben und dass es eben nicht selbstverständlich ist, als Christ Heilsgewissheit zu haben und keine Angst vor der Ewigkeit bei Gott zu haben. Letztlich erzähle ich heute mein Zeugnis, weil es wichtig ist und weil es mir ein Herzensanliegen geworden ist, dass alle Menschen, die diesen Frieden nicht im Herzen haben, ihn bekommen. Ich möchte uns sagen, dass Gott uns lieb hat und in erster Linie nicht der Gott ist, der mit erhobenem Zeigefinger dasteht und genau schaut, was wir tun, sondern er schaut auf uns wie sein Kind und Kinder oder wie Eltern, genau wie unser Vater. Und Eltern sind sicherlich oft besorgt, aber sie schauen in erster Linie voller Liebe zu ihrem Kind. Und alles, was sie sagen oder tun, ist geleitet von ihrer Liebe gegenüber ihrem Kind. Ja, und so voller Liebe ist Gott zu uns und noch viel mehr, als wir uns vorstellen können. Wenn man so aufwächst wie ich, dass man Gott mit Kontrolle verbindet und nicht mit Liebe, dann geht dieses Verstehen und Begreifen nicht ins eigene Herz über. Bekehrung aus Angst ist die Folge davon. Gott möchte jedoch nicht, dass wir uns aus Angst für ihn entscheiden, sondern dass es eine freie Herzens- und Willensentscheidung ist. Und vor allem habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn diese Entscheidung für Jesus aus Angst heraus geschieht und nicht von meinem Herzen her, ich auch nicht in der Lage bin, andere Menschen zu lieben. Um das Ergebnis dieses Prozesses zu erzählen, hole ich etwas aus und erzähle auch einiges sehr Persönliches von mir, das mein Leben negativ beeinflusst hat. Ich möchte ehrlich sein und transparent machen, wie es zu meiner Heilsgewissheit gekommen ist. Ein Zeugnis über meine Heilsgewissheit würde für mich zu erzählen, allein würde für mich aber keinen Sinn machen, wenn ich diesen Heilungsprozess dahin nicht auch erzählen würde. Bisher kennen neben Andreas, der ja die ganze Zeit das hautnah miterlebt hat, nur sehr wenige Menschen diesen Weg. Ich bin in einem christlichen Elternhaus und einem besonders konservativen Gemeindeumfeld aufgewachsen. Permanent seit der Sonntagsschule hatte ich das Wissen, dass der Herr Jesus mich nur liebt, wenn ich alles richtig mache und mir keine Fehler erlaube. Zumindest ist das immer so bei mir angekommen. Immer dann, wenn ich wusste, ich habe etwas falsch gemacht, hatte ich Angst, dass der Herr Jesus mich nicht mehr lieb hat und ich in die Hölle komme. Das und das Wissen, dass ich viel zu wenig in der Bibel gelesen habe, führte zu wiederholten Bekehrungen. Als Kind habe ich mich, oder Kind, Teenie, sehr oft bekehrt, mindestens 50 Mal wahrscheinlich. Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit höher. So ging das meine komplette Kinder- und Jugendzeit. Auch als ich mich mit 14 Jahren habe taufen lassen, blieb die Angst. Ich hatte Angst, in die Hölle zu kommen und ich hatte Angst vom Himmel. Wann immer es um Tod und Sterben ging, bekam ich es mit der Angst zu tun. Trotzdem kann ich guten Gewissens sagen, dass mein Glaube immer ehrlich gemeint war. Jedoch war er getrieben von der Angst. Die Angst, nie gut genug zu sein, nicht ausreichend zu sein. Die Angst, böse zu sein und nicht in den Himmel zu kommen. Als Kind hatte ich so ein Horrorszenario im Kopf, dass ich nach Hause komme oder dass ich morgens aufwache und alle sind weg. Meine Eltern sind weg, meine Geschwister sind weg. Und ich bin übrig geblieben, weil sie im Himmel sind und ich vielleicht am Tag vorher noch gelogen oder geklaut habe. Dies hat mich bis kurz nach meinem 34. Geburtstag begleitet. 2003 habe ich Andreas kennengelernt und mit ihm eine ganz andere Art, den christlichen Glauben und die Beziehung zu Jesus zu leben. Mich hat das ziemlich unter Druck gesetzt, weil es bei ihm alles so einfach ausgesehen hat. Auch das Beten und Reden mit Gott schien so sehr einfach für ihn zu sein. Das kannte ich so nicht und das konnte ich auch nicht. Im Dezember 2004, während seines Theologiestudiums, haben wir dann geheiratet. In der Ehe lernte ich mich selbst und meine Schwächen noch viel intensiver kennen als bisher und ich war unglaublich frustriert und schockiert über mich selbst. Meine Besserungsbeteuerung Gott gegenüber, die ich ja auch schon aus meiner Kindheit kannte, ging weiter. Ich war ziemlich unter Druck und scheinbar veränderte sich nichts für mich. Die erste Erleichterung für mich trat ein, als wir von unserem Mentoren-Ehepaar seelsorgerlich begleitet wurden. Ich durfte feststellen, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der so sündig ist. Bisher hatte ich mich als einziges Problem unter Christen und als einzige Sünderin immer gesehen und dass es bei mir so besonders schlimm ist. Aber auch der Schritt, mich anderen gegenüber zu öffnen, hat mich sehr große Überwindung gekostet. Es war mir peinlich und auch die Angst hat eine große Rolle gespielt, was sie sagen würden, wie sie mich bewerten würden, ob sie mir vielleicht meinen Glauben absprechen. Mir war bis zu diesem Zeitpunkt immer sehr wichtig, dass andere Menschen das richtige Bild von mir haben. An dieser Stelle will ich so einen kleinen Einschub machen. Andreas und ich haben so ein Herzensanliegen. Wir hatten ja dieses Mentoren-Ehepaar, was uns seelsorgerlich begleitet hat. Und ich möchte das einfach jedem Paar, ob ihr verlobt seid, eine Beziehung eingeht, verheiratet seid, wirklich empfehlen, weil das kann so unglaublich entlastend sein und das bringt die Ehe unglaublich nach vorne einfach. Ja, nun hatten wir ja diesen regelmäßigen Austausch mit diesem Ehepaar und irgendwie wurde es besser, aber auch irgendwie nicht. Ich würde es als Stillstand bezeichnen. Es gab nach und nach keine Katastrophen mehr, aber ich hatte auch keinen Frieden im Herzen. Viele Verhaltensweisen und Denkmuster aus dieser Zeit wurden mir erst nach bzw. kurz vor meiner Heilsgewissheit bewusst. Dazu erzähle ich später noch was. 2009 im Sommer zogen wir nach Sterup. Dort haben wir uns sehr schnell eingelebt, wohlgeführt. Ich habe Freundinnen im Dorf gefunden und habe mich im Lobpreis in der Gemeinde engagiert. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Beziehung zu Jesus, das würde ich so schon sagen. Aber ich hatte diesen Frieden im Herzen einfach nicht. Wann immer das Thema Tod und Ewigkeit angesprochen wurde, ging es mir schlecht und ich bekam große Angst. Andreas wusste das und wir haben viel darüber geredet, in der Bibel gelesen, er hat für mich gebetet, aber es hat nichts funktioniert, es hat sich nichts verändert, es wurde nicht besser. Im Rückblick kann ich sagen, dass Gott diesen Prozess zur Heilsgewissheit, den Heilungsprozess für mich vorbereitet hat. Ich kann nicht genau sagen, wann das begonnen hat, ungefähr 2012 wahrscheinlich. Es begann damit, dass ich keine Lust mehr auf Lobpreis in der Gemeinde hatte, was sehr untypisch für mich ist, weil Lobpreis und Musik was ist, was mein Herz berührt und ich auch immer die Gewissheit hatte, dass ich eine Berufung für Lobpreis habe. Über einen langen Zeitraum, wenn ich für den Folgesonntag mit Lobpreis eingeteilt wurde, hatte ich keine Motivation. Das war für mich sehr unangenehm und ich wollte den Dienst aber auch nicht absagen. Also habe ich um Motivation gebetet, aber vom Kopf her, aber sie wahrscheinlich vom Herzen nicht erwartet. Gott hat aber jedes Mal ein Wunder getan. In der Vorbereitung und ja bis zum Gottesdienst hin war mein Motivationslevel sehr weit unten. Und in der Anbetung wurde ich aber selber so doll von Gott berührt, dass ich selber in die Anbetung gekommen bin. Dies lief eine ganze Zeit so. Parallel dazu wünschte ich mir eine Geistesgabe. Möglichst eine, die ich auch merke. Immer erlebten das andere, nur ich nicht. Mir reichte da auch nicht die Gabe der Gastfreundschaft oder Ähnliches, was ja jeder haben kann. Ich wollte gleich in die Vollen, also was Bedeutendes, was Wichtiges, zumindest wie ich das dachte, und das bedeutete für mich Sprachenrede. Zwar hatte ich auch Angst davor, einfach irgendwas zu brabbeln, aber mein Wunsch nach dieser Erfahrung war größer. Und Gott hat Humor. Nach ein paar Monaten bekam ich sie einfach so im Abendgottesdienst im Lobpreis geschenkt. Dann immer öfter, anfangs noch unbeholfen und unsicher und dann immer mutiger mit der Zeit. 2015 oder 2016 war ich mit zwei anderen Frauen aus der Gemeinde auf der Vaterherzkonferenz in Hannover. Vielleicht kennen die einige, mit dem Matthias Hoffmann. Es war eine neue und andere Erfahrung für mich. Da ging es um das Vaterherz Gottes. Seine Liebe zu mir und dass ich ihn Vater, Papa nennen darf. Dort kam ich auch in Berührung mit offen gelebten Umgang der Geistesgaben, Sprachenrede, Prophetie, Unterscheidung der Geister und vieles mehr. Auf der einen Seite schreckte es mich ab und faszinierte mich zugleich. Was mich dann wirklich davon überzeugte, dass diese Geistesgaben existierten, war, dass nach der Predigt eine Seelsorgerin für mich gebetet hat und eine konkrete Situation aus meiner Kindheit benannt hat, die sie nicht wissen konnte, weil wir uns nicht gekannt haben. Danach war ich echt geflasht. Und auch der Gang durch den Segenstunnel mit dem Zuspruch, da geht noch mehr rein, war eine sehr besondere Erfahrung. Da habe ich in den letzten Jahren immer wieder drüber nachgedacht. Zurück in Sterup veränderte sich nach und nach etwas. Anfangs habe ich den Prozess gar nicht so richtig wahrnehmen können, das kam erst im Verlauf. Nach und nach wurden mir meine eigenen Schwächen bewusst und ich konnte sie mir eingestehen. Gott hat mir mein Herz dafür geöffnet. Also ich wusste es vorher wahrscheinlich schon vom Kopf, aber ich habe es nicht zugelassen, mir das einzugestehen. Eine große Schwäche, die ich hatte und empfand, war Eifersucht. Eifersucht auf andere Frauen, Eifersucht auf Menschen, die etwas besser konnten als ich, Eifersucht auf Menschen, die von Andreas gelobt wurden. Dadurch hatte ich mich immer zurückgesetzt gefühlt und entwickelte Verlustängste. Dies war auch eine Erfahrung aus meiner Kindheit. Mir ist in diesem Prozess bewusst geworden, dass wenn immer ich eifersüchtig war, ich angefangen habe, negativ über andere Menschen zu denken und zu reden. Auch wenn ich hörte, dass man andere Menschen lieben sollte und andere konnten das scheinbar immer so einfach, inklusive meinem Mann, das sah mal alles so einfach aus, ich konnte das nicht. Ich empfand andere Menschen immer als Konkurrenz zu mir. Sie stohlen mir die Zeit mit meinem Mann und seine Aufmerksamkeit mir gegenüber. Für dies alles öffnete Gott mir mein Herz und meine Augen. Ich konnte es mir selbst das erste Mal in meinem Leben eingestehen. Was sich dann veränderte, war zwar noch nicht meine Einstellung oder meine Emotionen. Und auch die Liebe anderen Menschen gegenüber kam nicht gleich mit. Aber ich war mir meiner Schwächen bewusst und fing bewusst an, positiv zu reden. Das war eine bewusste Entscheidung von mir. Mit dieser bewussten Entscheidung von mir, positiv über andere zu reden und sie zu loben, wenn sie etwas gut gemacht hatten, kam nach vielen Monaten auch die Emotion hinterher. Es fiel mir dann nicht mehr schwer. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, andere Menschen zu loben und ich habe sie dann auch anders wahrnehmen können für mich. In dieser Zeit fing auch das Bibellesen an, mir Spaß zu machen und das Thema Dankbarkeit bekam einen großen Stellenwert in meinem Leben bis heute. Dankbarkeit macht zufrieden und glücklich. Das heißt nicht, dass ich immer lächelnd durchs Leben gehe und keine Probleme habe, die habe ich wie jeder andere auch, aber es macht vieles leichter und manche Situationen einfacher. Ich würde auch sagen, dass ja durch diesen Prozessbeginn unsere Ehe sich auf jeden Fall schon zum Positiven verändert hatte. Im Oktober 2017, 3 Tage nach meinem 34. Geburtstag, waren wir in Neumünster auf der Blue Flame Konferenz. Ich war da, freute mich, hatte aber keine großen Erwartungen. Es war eine Frau, eine Predigerin aus den USA da, die mich auch von ihrem Typ her nicht besonders angesprochen hat. Und deswegen war ich eigentlich ganz froh, als die Predigt vorbei war. Und dann hatte sie für einzelne Menschen im Raum noch Prophetien, nur für mich war natürlich mal wieder nichts dabei. Allerdings hat sie dann einen Aufruf gemacht und ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Bekehrungsaufruf. Sie rief jedoch ausdrücklich Menschen nach vorne, die in christlichen Elternhäusern aufgewachsen waren. Christen, die mit dem christlichen Glauben vertraut sind, die bekehrt sind, jedoch große Angst vor Himmel und Hölle haben und nicht die Sicherheit haben, dass sie einmal in die Ewigkeit kommen. Ich kann nicht beschreiben, was dann passiert ist. Ich bin einfach nach vorne gegangen. Es hat mich total getroffen. Und was dann passiert ist, war ein einfaches Gebet. Und ab dem Moment war meine Angst weg und die Sicherheit war da. Es war einfach so. Ja, diese Vaterliebe Gottes war dann nicht mehr nur im Kopf. Ich wusste das ja alles seit meiner Kindheit, sondern sie ist in dem Moment in meinem Herzen gelandet. Das ist mir bewusst geworden. Und alle Prozesse, die ich die Monate und Jahre davor durchgegangen bin, die haben mir für mich dann auch Sinn ergeben, dass Gott mein Herz angesprochen hat und auch meine Einstellung zu anderen Menschen. Ja, in den Jahren sind mir 3 Bibelverse sehr wichtig geworden, die zu meinen persönlichen Lebensversen geworden sind. Die möchte ich gerne mal vorlesen. Der erste steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid dankbar in allen Dingen, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dankbarkeit beeinflusst mein Leben und wie ich über Situationen und Erlebnisse denken kann, auch wenn diese nicht immer schön sind. Dankbarkeit macht ganz einfach dankbar für alles Gute, was ich erlebe. Mir werden auch die kleinen Dinge, die ich vorher nicht so wahrgenommen habe, bewusster. Das Gefühl der Dankbarkeit stellt sich ein, wenn ich Danke sage. Die anderen beiden Verse stehen für mich im engen Zusammenhang und da geht es um das Herz. Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn aus ihm quillt das Leben. Und Lukas 5, Vers 45. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Die Verse habe ich erst verstanden, als Gott mir meine Augen und mein Herz für mich selbst geöffnet hat. Es ist nicht das Denken, was mein Herz beeinflusst, sondern was in meinem Herzen ist, beeinflusst mein Denken und Reden. Wenn in meinem Herzen Eifersucht ist, bestimmt es mein ganzes Denken, Handeln und Reden. Ja, so habe ich seit dem 29. Oktober 2017, das ist noch gar nicht so lange her, Heilsgewissheit. Und Andreas kann bestätigen, dass dieser Tag unsere Ehe nachhaltig positiv beeinflusst hat. Der Tag hat aber auch mich selbst verändert, wie ich Situationen empfinde, wie ich mit anderen Menschen umgehe und bewerte, wie ich ihnen begegne. Und ich habe Frieden im Herzen, das ist das Wichtigste. Mein Leben ist weiterhin nicht perfekt und ich bin nicht perfekt. Das werden wir erst sein, wenn wir bei Jesus sind. Und trotzdem habe ich Frieden im Herzen. Und ich weiß, dass Gott mich annimmt. Ich brauche einfach nur Ja sagen. Mit all meinen positiven und negativen Schwächen, die ich habe. Zum Ende würde ich euch gerne gleich ein Lied vorspielen, was mir sehr wichtig geworden ist. Ich habe gestern nochmal mit meiner Mutter telefoniert, weil ich mir auch nicht mehr sicher war, in welchem Jahr ich tatsächlich getauft wurde. Das war 1997, es hat also 20 Jahre gedauert, bis 2017. Und dieses Lied, was ich euch vorspiele oder was wir hören werden, das wurde 2017 geschrieben. Das ist mir auch erst gestern aufgefallen, in dem Jahr, wo ich Heilsgewissheit bekommen habe. Da geht es auf der einen Seite um die Lebensübergabe, aber auch, dass der Feind keine Macht mehr über mich hat. Also nicht nur körperlich, sondern geistlich und vom Herzen her. Ich habe einfach festgestellt, dass ich bete immer wieder, dass Gott das Herz bewahrt. Ja, und während wir dieses Lied hören, will ich einfach denjenigen Mut machen, die auch in so einer Situation stecken, dass sie Angst haben oder Druck empfinden, Magendrücken bei dem Thema, was passiert, wenn Jesus wiederkommt oder wenn sie sterben, möchte ich euch einfach einladen, kommt nach vorne. Während das Lied spielt oder gleich am Anfang. Und Andreas und ich hätten dann hinterher auf dem Herzen für euch zu beten. Genau.
Wir haben ja einen Aufruf gemacht, wer das in seinem Herzen hat, dass er keine Heilsgewissheit hat, der kann nach vorne gehen, aber ich weiß, dem einen oder anderen, für den ist das so, dass er sagt, ich traue mich nicht oder mir ist es auch unangenehm. Wisst ihr, wie wir das machen? Leute sind auch am Livestream, vielleicht schauen zu oder später mal. Gott ist der, der unser Herzen kennt. Es geht nicht darum, ob irgendjemand nach vorne kommt, sondern er weiß, ob es dich betrifft. Und Christa und ich werden einfach von vorne beten, wenn dich das betrifft. Und Jesus weiß das, dann darfst du einfach spüren, das ist ein Gebet für dich. Ihr habt das gehört, meine Frau, die hat das über Jahre gehabt im christlichen Kontext groß geworden in Gemeinde, diese ganzen Sätze, Jesus liebt, gehört, wir haben miteinander geredet, aber es ist nicht in unserer Hand, auch nicht in meiner Hand, sondern es ist eine Gabe Gottes, im Herzen dieses Vertrauen in ihm zu bewirken. Was können wir tun? Klar, wir können drüber lernen, haben wir gemacht. Wir können ein Zeugnis hören, das haben wir gehört. Oder geben, das haben wir gehört. Aber das Gebet ist das Entscheidende und das wollen wir jetzt einfach tun. Christa zuerst und dann ich. Klingt euch in das Gebet mit ein, wenn ihr, also innerlich, ja, wenn ihr Heilsgewissheit habt und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich brauche das, dann mach dein Herz offen und sag, Jesus, wenn es für mich möglich ist, vielleicht nach vielen Jahren, gib es mir. Und wenn du im Livestream oder später in der Aufzeichnung zuguckst, nimm einfach eine Gebetshaltung ein, die dir signalisiert und auch Gott signalisiert, du bist jetzt empfangsbereit, dass er in deinem Herzen wirkt, dass du Heilsgewissheit empfangen kannst. So, mein Schatz, fängst du an. Ja.
Jesus, Heiliger Geist, ich danke dir, dass ich dich kennen darf, dass ich Heilsgewissheit habe. Und aus meinem eigenen Kampf weiß ich, dass es nicht selbstverständlich ist, dich zu kennen, zu wissen, wer du bist und das aber auch mit dem Herzen zu glauben und die Sicherheit und den Frieden zu haben. Und ich möchte dich für alle beten, denen es jetzt so geht, die sich nicht sicher sind, die nicht wissen, ob sie gut genug sind, ob sie perfekt genug sind. Jesus, bei dir kommt es nicht darauf an, perfekt zu sein. Ich möchte dich bitten, dass du in die Herzen redest und dass du das, was im Verstand schon vorhanden ist, dass du das ins Herz bringst, dass das ein Herzensglaube wird. Und dass du mit deiner Liebe und mit deiner Zuneigung, mit deiner Vaterliebe, du willst nicht, dass wir Angst vor dir haben. Du willst auf keinen Fall, dass wir Angst vor der Ewigkeit mit dir haben, die perfekt sein wird, die vollkommen wird. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du diese Angst und diese Sorge, den Druck, dass du den wegnimmst.
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du hast dich uns offenbart in Jesus Christus, als der, der zu unserer Erlösung Mensch wurde, gestorben ist und auferstanden ist. Und du, Jesus, hast gesagt, dass der Glaube an dich genügt, um ewiges Leben zu bekommen. Um diese Gabe bitten wir für jeden, dem das fehlt, diese Heilsgewissheit, dass das, was du getan hast, was deine Annahme bedeutet, auch deine bedingungslose Annahme, dass sie das glauben können. Wir bitten dich, dass du, Heiliger Geist, verbogene Gottesbilder korrigierst in den Herzen, die das betrifft. Und ersetze verbogene Gottesbilder durch das, wie du wirklich bist. Ein Gott, der uns jetzt schon angenommen hat. Nicht erst, wie wir sein sollen, sondern so, wie wir heute sind. Ein Gott, der uns erlöst hat und der sich darauf freut, die Ewigkeit mit uns zu verbringen, der uns mit offenen Armen empfangen wird einst, aber jetzt schon empfängt. Und ich bete, dass diese Freude und dieser Frieden im Herzen heute schon Wirklichkeit wird. Du kannst das Wunder tun. Im Namen Jesu. Amen.